Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Kurz vor dem Parteitag der SPD setzen die einflussreichen Landesverbände Nordrhein-Westfalen und Hessen die Parteiführung unter Zugzwang. Sie fordern Nachbesserungen am Sondierungsergebnis mit der Union. Das betrifft unter anderem gesetzlich Krankenversicherte und Flüchtlinge, die ihre Familie nachholen wollen. Aus Parteikreisen verlautete heute, die SPD-Führung wolle morgen unmittelbar vor Beginn des Delegiertentreffens einen erweiterten Leitantrag vorlegen und damit auch Vorbehalte von Kritikern aufgreifen.
Letztes Inspizieren vor dem Sonderparteitag. SPD-Chef Schulz geht morgen in seine bisher schwierigste Abstimmung. Da muss alles passen.
Ich gehe davon aus, dass wir morgen sehr lebhafte, auch sehr kontroverse Debatten haben werden. Wir hatten gerade eine mehrstündige Sitzung des Parteipräsidiums und des Parteivorstandes, auch mit der gleichen lebhaften Debatte.
Dietmar Woidke, trotz Regen zuversichtlich, sein Tipp, mehr als 60% Ja-Stimmen.
Die Menschen im Land erwarten, dass die SPD handelt und dass die SPD heute sich darum kümmert, dass es den Menschen im Land besser geht. Ich denke da beispielsweise an die Altersarmut, die Rentenfrage, ich denke an die Pflegeversicherung, und die können nicht auf die SPD viele Jahre warten.
600 Delegierte stimmen hier darüber ab, ob die SPD Koalitionsverhandlungen mit der Union aufnehmen kann oder nicht. Nicht alle Landesverbände haben den gleichen Einfluss. Entscheidend sind die Mitgliederzahlen in den Ländern. Die meisten Delegierten, nämlich 144, kommen aus Nordrhein-Westfalen, gefolgt von Niedersachsen mit 81 und Bayern mit 78 Stimmberechtigten.
Es wird ein knappes Ergebnis geben, hoffe ich und denke ich, für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen. Die Grundstimmung in vielen Teilen der Basis ist zwar Skepsis, wie bei vielen von uns, aber alle wollen am Ende auch gestalten und keiner will in Neuwahlen.
Juso-Chef Kevin Kühnert hofft morgen auf ein mehrheitliches Nein der Delegierten. Nach einer Woche Werbetour gegen die GroKo äußerte er sich heute nicht vor Kameras.
Zur Diskussion in der SPD am Vorabend des Parteitags. Jetzt direkt aus Bonn, Tina Hassel.
Die Zitterpartie hält an. Ausgerechnet der wichtige Landesverband NRW mit rund einem Viertel der Delegierten hat erhebliche Nachforderungen gestellt. Dass nun Teile davon in den erweiterten Leitantrag einfließen sollen, zeigt, wie knapp das Rennen ist. Die Nachforderungen könnten eine Brücke über das reißende Wasser des Parteitags werden, hat man uns gesagt. Um den GroKo-Gegnern entgegenzukommen und um Zeit zu gewinnen. Denn ob die Union bereit ist, bei der sachgrundlosen Befristung von Arbeitsverträgen, bei den Härtefallregelungen oder bei der Honorarordnung der Ärzte noch einmal nachzulegen, das steht auf einem anderen Blatt. Ausgerechnet aus NRW, dem Heimatverband von Schulz, kommen zudem Forderungen, der Parteichef solle nicht ins nächste Kabinett wechseln. Als Beweis, dass die Erneuerung der SPD auch in der Regierung gelingen kann. Diese Stimmen werden sich nicht durchsetzen, aber sie zeigen, wie groß das Misstrauen der GroKo-Gegner ist. Und auch Befürworter lassen erkennen, noch ist das grüne Licht für den Beginn von Koalitionsgesprächen längst nicht sicher. Zurück zu Judith Rakers.
Der interne Streit in der AfD geht in eine weitere Runde. Gestern hatte der Bundesvorstand mit einer Zweidrittelmehrheit die sofortige Amtsenthebung der niedersächsischen Parteispitze beschlossen. Dagegen will der bisherige Landesvorsitzende Hampel jetzt offenbar gerichtlich vorgehen. Vorausgegangen waren wochenlange Querelen im niedersächsischen Landesvorstand, auch um die Personalie Hampel.
Ein zerstrittener Landesvorstand, ein ernüchterndes Ergebnis bei der Landtagswahl und zuletzt ein geplatzter Parteitag. Jetzt hat die AfD-Bundesspitze die Notbremse für Niedersachsen gezogen und den Landesvorstand um den umstrittenen Vorsitzenden Armin Paul Hampel entmachtet.
Der Landesvorstand Niedersachsen, wie überhaupt der ganze Landesverband, ist seit geraumer Zeit in einer sehr, sehr verfahrenen Lage, aus der erkennbar kein Ausweg besteht. Und dann ist es politisch wie rechtlich möglich und notwendig zu handeln.
Der Landesvorstand zeigte sich zuletzt tief gespalten. Parteiinterne Gegner warfen dem Vorsitzenden Hampel einen autoritären Führungsstil vor. Mit der kurzfristigen Absage des Sonderparteitags vergangene Woche habe Hampel seine Abwahl verhindern wollen, so seine Kritiker. Sie finden die Entscheidung der Bundesspitze richtig.
Freude macht sich keineswegs breit. Es ist eher Erleichterung, dass die Mitglieder in Niedersachsen jetzt endlich die Möglichkeit haben, eine Entscheidung zu treffen.
Hampel selbst sieht in der Intervention des Bundesvorstands einen Fehler, erwägt rechtliche Schritte gegen die Entscheidung.
Da ein Beschluss gefasst wurde, der ohne vorherige Anhörung des Landesvorstandes gefällt wurde. Und dann glaube ich, dass man noch einen Landesvorstand nach seinen Erfolgen beurteilen soll.
Auf jeden Fall werde er sich wieder zur Wahl stellen, so Hampel. Ebenfalls um den Vorsitz beworben hat sich Dana Gut, Fraktionsvorsitzende im Landtag. In Kürze soll ein Sonderparteitag stattfinden. Wann genau, steht noch nicht fest.
In Berlin haben nach Polizeiangaben mehrere 10.000 Menschen für eine Agrar- und Ernährungswende demonstriert. Dabei auch zahlreiche Landwirte aus ganz Deutschland. Zu dem Protest unter dem Motto "Wir haben es satt" hatten etwa 100 Bauern-, Umwelt- und Verbraucherschutzorganisationen aufgerufen. Anlass war die Agrarmesse Grüne Woche in Berlin, die noch bis zum 28. Januar läuft. Am ersten Jahrestag der Amtsübernahme von Präsident Trump ist in den USA eine Haushaltssperre in Kraft getreten. Die Schuldenobergrenze ist erreicht und Republikaner und Demokraten konnten sich im Senat nicht auf eine Übergangsfinanzierung einigen. Tausende Staatsbedienstete erhalten jetzt kein Gehalt. Zahlreiche öffentliche Einrichtungen bleiben geschlossen. Trump-Gegner nahmen den Jahrestag heute zum Anlass, um gegen den US-Präsidenten zu protestieren.
Dieser Präsident muss weg, steht auf ihren Schildern. Im Herzen der Hauptstadt demonstrieren Tausende gegen Trump. Der hatte den ersten Jahrestag seiner Amtseinführung eigentlich in Florida feiern wollen. Doch nun steckt er in Washington fest, politisch gelähmt durch die Haushaltssperre. Trump macht die Opposition für den sogenannten Shutdown verantwortlich und twittert wütend: "Dies ist der erste Jahrestag meiner Präsidentschaft und die Demokraten wollten mir ein schönes Geschenk bereiten. Sie hätten leicht einen Deal machen können, zogen es aber vor, Shutdown-Politik zu spielen." Bis kurz vor Mitternacht hatten die Senatoren um einen Kompromiss gerungen. 60 Stimmen hätten es für einen Übergangshaushalt sein müssen, doch nicht einmal alle Republikaner waren dafür. Die Regierungspartei sei schuld an der Haushaltssperre, wettern deshalb die Demokraten. Jeder Amerikaner weiß, die republikanische Partei kontrolliert das Weiße Haus, den Senat und das Repräsentantenhaus. Es ist ihr Job, die Regierung handlungsfähig zu halten. Sie haben versagt. Die Republikaner wehren sich. Es war zynisch von den Demokraten, das amerikanische Volk beiseite zu schieben, um unverantwortliche politische Spielchen zu treiben. Die Haushaltssperre lähmt nun die US-Verwaltung. Ämter und Behörden bleiben geschlossen. Ab Montag müssen rund 850.000 Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes in den unbezahlten Zwangsurlaub, bis sich die heillos zerstrittenen Kongressparteien auf einen Haushaltskompromiss verständigen. Die Verhandlungen gehen übers Wochenende weiter.
Die jüngste Militäroffensive der Türkei gegen kurdische Milizen in Syrien hat Besorgnis ausgelöst. Das russische Außenministerium rief alle Seiten zur Zurückhaltung auf. Die syrische Regierung von Machthaber Assad bestreitet, über das türkische Vorgehen informiert worden zu sein. Von der grenznahen Stadt Hasa wurden Stellungen der Kurdenmiliz in der nordsyrischen Region Afrin beschossen. Die Kurdenorganisation YPG wird von den USA unterstützt, gilt in der Türkei aber als Terrororganisation.
Am Nachmittag vermeldet die türkische Armee den Beginn der Operation Olivenzweig. Kurz darauf sind erste Einschläge in den Bergen der syrischen Region Afrin zu sehen. Türkische Kampfflugzeuge fliegen Angriffe, Haubitzen feuern Richtung Syrien. Das Ziel der Operation sind Stellungen der kurdisch-syrischen YPG-Miliz, die von den USA unterstützt werden. Diese kontrolliert die Region Afrin und ist aus Sicht Ankaras der syrische Ableger der als Terrororganisation eingestuften PKK. Das türkische Militär befindet sich seit Jahrzehnten in einem blutigen Kampf mit der PKK. Letztes Wochenende kündigten die USA den Aufbau einer 30.000 Mann starken Grenzschutztruppe in Nordsyrien an, die zu großen Teilen aus YPG-Einheiten bestehen dürfte. Für den türkischen Staatspräsidenten Erdogan ein Affront. Dieser fragt am Mittag Richtung Washington, wen man eigentlich reinlegen wolle. Der Name dieser Organisation ist PKK und der Name jener Organisation ist YPG. Auf den Terrorlisten der USA und der EU steht doch auch die PKK. Die Organisation, mit denen ihr in Syrien zusammenarbeitet, ist genau dieselbe. Der türkische Ministerpräsident Yildirim kündigt am Abend den Einsatz von Bodentruppen für morgen an. Russische Soldaten wurden aus der Region abgezogen, so das russische Verteidigungsministerium.
In der Fußball-Bundesliga ist Bayer 04 Leverkusen nach einem Sieg auf den zweiten Tabellenplatz vorgerückt. Die Werkself gewann in Hoffenheim mit 4:1.
Leverkusen hat den zurzeit spektakulärsten Spieler der Bundesliga in seinen Reihen. Der Jamaikaner Leon Bailey war heute Torschütze und Torvorbereiter. Das 0:1 für die Werkself erzielte er in der 43. Minute, vorbereitet von Brandt per Hackentrick. Der Ball wurde von Hoffenheims Vogt entscheidend abgefälscht. Die TSG hatte im ersten Durchgang Pech mit einem Lattenschuss von Geiger und im zweiten mit einem Pfostentreffer von Rupp. Der Bayer-Sieg war dennoch hochverdient. Das 0:2 erzielte Julian Baumgartlinger, abermals kam die Vorlage von Brandt. Das 0:3 bereitete Bailey vor, Volland ließ den Ball durch die Beine, Torschütze Lucas Alario, aber der Treffer des Argentiniers irregulär, da Volland im Abseits stand. Hoffenheim hatte den Gästen wenig entgegenzusetzen, kam in der 86. Minute durch Adam Soloy nach Vorarbeit Zuber zum Ehrentreffer. In der Nachspielzeit erzielte dann Lucas Alario nach Hereingabe von Retzos seinen zweiten Treffer zum Endstand von 1:4. Leverkusen klettert in der Tabelle, während Hoffenheims Trend nach 9 Punkten in den letzten 9 Spielen negativ ist.
Der SC Freiburg und Trainer Christian Streich machen weiter große Sprünge. Gegen RB Leipzig, die Freiburger zu Hause in Rot-Schwarz mit einer ersatzgeschwächten Mannschaft und trotzdem mit den besseren Chancen in der ersten Hälfte. Lukas Höhler mit der größten Gelegenheit vor der Pause. Die Leipziger von Ralf Hasenhüttl steigern sich nach der Halbzeit in Hochgeschwindigkeit. Timo Werner und die Führung für die Gäste. Werner trifft gegen seinen Lieblingsgegner sein 9. Tor im 8. Spiel gegen den Sportclub. Freiburg in der Folge vor allem nach Eckstößen auffällig. Die Konsequenz, der Ausgleich durch Yannick Haberer. Die 72. Minute ganz schlecht verteidigt von RB. Und die Schwäche bei Standardsituationen setzt sich fort bei Leipzig. RB bestraft von Robin Koch. Das 2:1 für den Außenseiter, der die ganze Woche Ecken intensiv trainiert hatte. Christian Streich und der SC Freiburg gewinnen gegen Leipzig, sind damit seit 7 Spielen schon ungeschlagen.
Die weiteren Ergebnisse: Mönchengladbach-Augsburg 2:0, Mainz-Stuttgart 3:2, Wolfsburg-Frankfurt 1:3. Im Spiel Hamburg gegen Köln steht es kurz vor dem Ende 0:2. Gestern bereits trennten sich Berlin und Dortmund 1:1. Morgen spielt noch München gegen Bremen und Schalke empfängt Hannover. Die Tabelle: München weiter auf Rang 1, dahinter nun Leverkusen, vor Leipzig, Mönchengladbach und Dortmund. Schalke auf Rang 6. Die zweite Tabellenhälfte: Aufsteiger Hannover auf Platz 10 vor Berlin und Freiburg. In der Abstiegszone Bremen vor Hamburg und schlusslich Köln.
Thomas Dresen schreibt Skigeschichte. Er gewinnt die Abfahrt der Herren in Kitzbühel. Die Streif ist die schwierigste Abfahrt im Winter, von oben bis unten eine einzige Herausforderung. Dresen zeigt dort heute eine überragende Fahrt. Alle Schlüsselpassagen wie Mausefalle, Steilhang oder Hausbergkante gelingen ihm am besten. Seinen ersten Weltcup-Sieg feiert der 24-Jährige ausgerechnet in Kitzbühel.
Ich hab's gar nicht glauben können, ich hab gemeint, die wollen mich verarschen ein bisschen.
39 Jahre nach Sepp Ferstls Erfolg gewinnt wieder ein deutscher Skirennläufer das berühmte Hahnenkammrennen.
Der französische Spitzenkoch Paul Bocuse ist tot. Schon als 9-Jähriger hatte er im Restaurant seines Vaters mitgekocht. Weit über die Grenzen Frankreichs wurde Bocuse später zur Ikone der neuen französischen Küche, deren Grundlagen eine einfache Zubereitung und frische Zutaten aus der Region sind. Wer mit ihm arbeitete, schätzte seine Bodenständigkeit. Monsieur Paul, wie ihn seine Mitarbeiter nannten, wurde 91 Jahre alt. Die Lottozahlen: 3, 11, 15, 18, 33, 45, Superzahl 4. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 21. Januar.
Heute Nacht sorgen Tiefdruckeinfluss und Kaltluft für Schneefälle, aber in der neuen Woche lässt wärmere Luft die Temperatur wieder steigen. Heute Nacht schneit es zum Teil kräftig, vor allem im Südwesten fällt in tieferen Lagen auch Regen, im Norden dagegen auch größere Wolkenlücken. Morgen an den Alpen noch Schnee, sonst teils Sonne, teils Wolken mit einzelnen Schneeschauern. Gegen Abend zieht von Südwesten neuer Schnee oder Regen heran. Am Rhein heute Nacht frostfrei, sonst 0 bis minus 5 Grad. Morgen 1 bis 7 Grad, im südöstlichen Bergland leichter Frost. Am Montag im Osten zunächst noch Schnee oder gefrierender Regen, sonst deutlich milder, und im Südwesten sorgen ergiebige Regenfälle und Tauwetter für Hochwassergefahr. In den folgenden Tagen etwas freundlicher und es wird nur noch selten nass.
Pina Atalay meldet sich um 23.15 Uhr mit diesen Tagesthemen. Spannung in Bonn, SPD ringt um Entscheidung zur GroKo und Wabonspiel in Nordsyrien. Warum Erdogans Offensive gegen die Kurden so riskant ist. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.